Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt Marcel Malgo in einem ersten Teil von zwei Teilen über das Thema Die praktische Nachfolge Jesu. Doch vorher hören Sie die Schriftlesung. Möge diese Botschaft Ihnen in Ihrer persönlichen täglichen Nachfolge Jesu eine große Hilfe werden. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Lasst uns aufstehen und ich lese die Worte aus der Schrift zu der Botschaft, die praktische Nachfolge Jesu. Markus Kapitel 8, Abvers 34. Wer mir will nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben will behalten, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinet und des Evangeliums willen, der wird's behalten. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme an seiner Seele Schaden? Oder was kann der Mensch geben, damit er seine Seele löse? Wer sich aber mein und meine Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, des wird sich auch des Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln.
Wir haben heute das Thema die praktische Nachfolge Jesu. Ich möchte in Bezug auf Nachfolge Jesu zwei Texte lesen. Und zwar Matthäus 9, Vers 9 und Johannes 1, Vers 43. Matthäus 9, Vers 9 und Johannes 1, Vers 43. Matthäus 9, Vers 9, und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Johannes 1, Vers 43, am nächsten Tag wollte Jesus nach Galiläa gehen und findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Bis soweit, mit diesen zwei Texten möchte ich, bevor wir über die praktische Nachfolge Jesu reden, möchte ich mit diesen zwei Texten zeigen, was das Fundament jeder Nachfolge ist. Das ist vielleicht wichtig, dass wir das wieder neu zur Kenntnis nehmen. Es ist niemals so, dass wir uns entschieden hätten, von uns aus Jesus nachzufolgen. Das stimmt nicht. Das müssen wir ein für alle Mal vergessen. Es ist nicht so, dass wir eines Tages gesagt haben, so, ich möchte Jesus folgen. Das haben wir vielleicht später gesagt. Aber vielmehr ist es so, und das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, dass Jesus sich entschieden hat, uns in seine Nachfolge zu rufen. Das ist etwas ganz anderes. Die zwei Texte, haben Sie sie noch im Ohr? Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Matthäus sah nicht Jesus. Jesus findet Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus findet nicht Jesus. Also, Jesus ist der Urheber, der Planer, der Verwirklicher jeder echten, tiefen Nachfolge und nicht wir, die wir heute in seiner Nachfolge stehen. Ich hoffe, dass wir alle in der Nachfolge Jesu stehen. Es verhält sich mit der Nachfolge wie mit der Bekehrung. Weshalb haben wir uns bekehrt? Ich hoffe, wir sind alle bekehrt. Ja? Weshalb haben wir uns bekehrt? Weil wir plötzlich eine große Liebe für Gott empfanden und uns deshalb aufgemacht haben, uns zu ihm wandten und uns bekehrten. Das stimmt nicht. Deshalb haben wir uns nicht bekehrt. Weshalb haben wir uns bekehrt? Wir sind deshalb bekehrt, Christen geworden, weil Gott sich in unendlicher und unbegreiflicher Liebe zu uns wandte, er zu uns, und uns vom Tode errettete und das ewige Leben schenkte. Deshalb heißt es in dem so bekannten Wort, Von Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, nicht die Welt hat Gott geliebt, sehen Sie? Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es war Gott, der es getan hat. Oder denken Sie an 1. Johannes 4, Vers 19. Lasset uns ihn lieben. Warum? Denn er hat uns zuerst geliebt. Also, meine Brüder und Schwestern, es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit zu Herzen nehmen. Und wissen Sie warum? Damit uns ganz klar ist, bevor wir jetzt über praktische Nachfolge reden, damit uns ganz klar ist, dass wir nie Ansprüche an Jesus stellen dürfen, sondern dass er, der uns berufen hat, Ansprüche an uns stellen darf. Wenn wir bereit sind, diese Tatsache zu akzeptieren, sind die Voraussetzungen geschaffen, um tatsächlich zu einer echten praktischen Nachfolge Jesu zu kommen. Denn sehen Sie, wenn wir über praktische Nachfolge sprechen, dann geht es nie darum, was wir darüber denken, sondern was Jesus darüber sagt und denkt. Das möchte ich einfach mit Nachdruck sagen. Damit wir nun aber wirklich verstehen, was praktische Nachfolge Jesu ist, wollen wir uns heute hauptsächlich mit Aussagen Jesu beschäftigen. Hauptsächlich mit Aussagen von ihm persönlich, wobei wir selbstverständlich zur Unterstreichung und Bekräftigung auch viele andere Bibelstellen lesen werden. Aber hauptsächlich geht es um Worte Jesu. Ich habe mir nun 7 solche Aussagen Jesu aufgesucht und aufgeschrieben. 7 Aussagen, wo er ganz persönlich über praktische Nachfolge redet. Allerdings werden wir heute nur 5 dieser 7 Aussagen betrachten können. Der Rest dann, so der Herr will, am nächsten Sonntag. Wobei es dann um die wichtigste Form von praktischer Nachfolge geht, nächsten Sonntag. Also, erstens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, ihm, Jesus Christus, exklusiv nachzufolgen. Der Ausdruck ist vielleicht etwas fehl am Platz, aber ich habe keinen anderen gefunden. Ja? Praktische Nachfolge Jesu bedeutet, ihm, dem Herrn Jesus, exklusiv nachzufolgen. Was will ich damit sagen? Nichts anderes, als dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dies in einer ganz persönlichen, eigenen Art tun müssen, ebenso wie nur wir das tun können. Ich will Ihnen erklären, was ich damit meine. Exklusiv, das heißt, in eigener Weise Jesus nachfolgen, so wie nur Sie es können. Das bedeutet, dass wir uns nie an anderen Christen messen, um anhand ihrer Art von Nachfolge zu einer eigenen Nachfolge zu kommen. Dann ist unsere Nachfolge keine eigene mehr, sondern die des anderen. Verstehen Sie? Jesus Christus geht mit jedem Christen, mit jedem Bruder, mit jeder Schwester im Herrn, geht einen separaten Weg. Ich kann nicht sagen, ich muss in der Nachfolge so sein wie der andere. Das geht nicht. Wissen Sie, was wir nachahmen dürfen? Das möchte ich kurz erklären. Nachahmen dürfen wir den Glauben eines anderen. Das dürfen wir. Den Glauben, soweit es sich um einen starken Glauben handelt. Ich denke, dass Paulus das gemeint hat, als er den Korinthern in 1. Korinther 4, Vers 16 schrieb, darum ermahne ich euch, seid meine Nachfolger. Was wollte er damit sagen? Sehen Sie, er wollte die Korinther doch nicht mit dieser Aufforderung dazu bringen, in ihrer Nachfolge genau das Gleiche zu tun, wie er Paulus tat, um damit einen Haufen kleiner Paulusse zu züchten. Nein, er wollte ihnen ein Vorbild im Glauben sein. Deshalb hat er den Thessalonicher hat er geschrieben, 1. Thessalonicher 1, Vers 6, und ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. In diesem Text wird ganz klar, was die Thessalonicher damals nachahmen durften, nämlich das Aufnehmen des Wortes, das Annehmen des Wortes, das Eingehen auf das Wort. Und das ist immer was? Ein Beweis, ein Zeichen des Glaubens. Also Nachahmer, ja, im Glauben. Ich möchte auch so glauben wie der andere. Aber die Nachfolge, was alles dazugehört, das Leben, das ist etwas ganz Persönliches, exklusiv, eigen, nur so wie Sie es können. Ich will Ihnen jetzt zeigen, dass Jesus das will. Dass Jesus das will. Ich habe schon oft da über dieses Kapitel gesprochen, aber ich muss es heute im Rahmen unserer Botschaft wieder einmal aufgreifen. Johannes 21, das seelsorgerliche Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Da finden wir am Schluss von Vers 19 von Johannes 21 den Ruf Jesu an Petrus: Folge mir nach. Ja? Johannes 21, Vers 19 am Schluss: Folge mir nach. Jesus ruft Petrus in die persönliche Nachfolge. Währenddem Jesus mit Petrus darüber sprach, sah Petrus plötzlich einen anderen kommen, den Johannes. Das lesen wir in Vers 20 von Johannes 21. Petrus aber wandte sich um. Das war also während des Gespräches zwischen Jesus und ihm. Das war kurz nachdem Jesus gesagt hatte: Petrus, folge du mir nach. Und dann kommt das. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist es, der dich verrät? Was geschieht jetzt? Wie reagiert Petrus? Was tat er, als er so plötzlich Johannes kommen sieht? Johannes 21, Vers 21. Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird mit diesem? Sehen Sie, in dem Moment, wo Jesus Christus mit Petrus über seine persönliche Nachfolge sprach, es ging um die Nachfolge des Petrus, schweifte Petrus völlig ab, indem er anfing, sich mit der Nachfolge des Johannes zu beschäftigen. Irgendeinen Vergleich zu ziehen: Ja, aber Herr, dieser Johannes, wie ist es denn bei ihm? Und das akzeptierte Jesus nicht. Sagte er ihm doch in Vers 22: Wenn ich will, dass er bleibt, dieser Johannes, bis ich komme, was geht es dich an? Folge mir nach. Folge du mir nach. Er hat ihm eine ganz verschleierte Antwort gegeben, dem Petrus in Bezug auf den Johannes. Er sagt mit anderen Worten: Petrus, wir reden doch jetzt über deine Nachfolge, deine persönliche, exklusive Nachfolge, nicht über die des Johannes. Beschäftige dich mit deiner Nachfolge, nicht mit seiner. Folge du mir nach. Das ist eine herrliche Aussage, dass der Jesus das nochmals wiederholt. Folge du mir nach. Es geht um dich. Also, meine Brüder und Schwestern, ich hoffe, dass uns allen klar ist, dass echte praktische Nachfolge exklusive Nachfolge ist. Nachfolge, so wie sie es vom Herrn empfangen haben, so wie sie durch den Herrn geführt werden. Das ist praktische Nachfolge. Zweitens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet immer und in erster Linie, das Seine zu suchen. Das heißt, nach den Anliegen des Herrn zu fragen, seinen Willen zu erforschen. Darf ich Ihnen das lesen? Jesus selber sagt, Johannes 12, Vers 26, wer mit Ihnen will, der folge mir nach. Ja, Nachfolge. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und jetzt kommt es: Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Sehen Sie, das möchte ich gleich mit Nachdruck sagen. Es heißt hier nicht: Und da, wo mein Diener ist, da bin ich auch. Hier müssen wir vielleicht eine Brille ablegen, die wir als Christen aufgesetzt haben. Ja, der Herr ist immer da. Er ist immer bei mir, wo ich auch hingehe. Das ist auch so, nicht wahr? Er bewahrt uns Tag und Nacht. Aber sehen Sie, er geht nicht überall mit, wo wir hingehen. Er geht nicht überall mit, wo wir hingehen. Der Herr Jesus fordert uns auf, dass wir uns nach ihm richten. Wir sollen uns nach dem ausstrecken, was er will. Wir sollen die Position einnehmen, die er bereits eingenommen hat. Wir sollen zu der Einsicht kommen, die er in einer bestimmten Sache hat. Das ist praktische Nachfolge. Ich denke, das meint er unter anderem mit den Worten: wo ich bin, was ich sage, was ich tue, das soll mein Diener auch sein, das soll er sein, das soll er denken, das soll er tun. Das ist praktische Nachfolge. Es ist also nie so, bitte lasst uns das zu Herzen nehmen, dass Jesus sich dahin bemühen muss, wo ich bin. Das geschieht oft. Ich habe irgendwie einen Standpunkt eingenommen, ich habe einen Weg erwählt und er soll jetzt kommen und segnen. Nein, nein, es ist nicht so, dass Jesus sich dahin bemühen muss, wo ich bin. Er muss sich nicht auf das Niveau meines Denkens herablassen. Nein, immer werde ich danach streben müssen, herauszufinden. Und das ist eine Christenpflicht, tagtäglich. Ich muss danach streben, herauszufinden, wo er ist, welche Position er in diesem Moment, in dieser Sache eingenommen hat, wie er darüber denkt. Das ist deine und meine Pflicht. Ganz praktisch bedeutet das zum Beispiel, dass ich mich vor jedem neuen Weg, jeden neuen Schritt frage: Würde Jesus auch diesen Weg erwählen? Würde er sich auch entschließen, diesen Schritt zu unternehmen? Werde ich ihn antreffen auf diesem neuen Weg, den ich jetzt beschreiten möchte? Was denkt er über diesen neuen Schritt, den ich unternehmen will? Sehen Sie, bei der Bekehrung war es anders. Es war umgekehrt bei der Bekehrung. Da hat sich Gott in großer Liebe zu mir gekehrt. Er hat sich aufgemacht und mich gesucht. Er hat mich zuerst geliebt. Er hat mich aus dem Schlamm gezogen. Warum? Weil ich außerstande war, es selbst zu tun. Ich konnte nämlich selbst bekehren. Wenn Gott nicht in seiner Liebe auf diese Welt gekommen wäre, in und durch Jesus Christus, wir wären alle Sünder, wir wären verlorene Menschen. Aber Gott hat sich erbarmt. Er hat sich zu uns gewandt. Aber im Moment, dass ich mich bekehrt habe, ist die Sache völlig umgedreht. Nach der Bekehrung, da trage ich als wiedergeborener Christ die Verantwortung, in allen Lebenslagen den Herrn aufzusuchen, nach seinem Willen zu fragen, seine Position zu ergründen und diese mir eigen zu machen. Ist das klar? Hier müssen wir umdenken. Es ist nicht Nachfolge Jesu, praktische Nachfolge Jesu, um irgendetwas zu tun, was uns gefällt, was wir denken, naja, das ist gut. Und dann beten, oh Herr, segne mich, segne diesen Weg. Das ist nicht Nachfolge. Wir müssen vorher beten, fragen, Herr, was ist dein Wille? Ich bin überzeugt, dass der Heilige Geist, wenn wir wirklich diesen Weg gehen, das heißt zuvor fragen, Herr, was willst du? Dass der Heilige Geist uns leiten wird, in irgendeiner Weise wird uns, auch wenn das nicht sofort geschieht, eine Antwort zuteil werden, wie wir handeln müssen. Aber hier ist Geduld vonnöten. Denn es kommt nicht ein Engel vom Himmel und sagt dir 2 Minuten später, ja, das musst du tun, das wissen wir. Brauchen wir Geduld. Aber es ist unendlich wichtig, dass wir ganz einfach diesen Weg gehen, dass wir so handeln und so leben möchten. Das ist praktische Nachfolge. Wir müssen immer zuerst fragen, Herr, was willst du? Herr, was hast du beschlossen? Herr, wie siehst du diese Sache? Herr, wo bist du in Bezug auf diese Sache, die jetzt vor mir liegt? Was ist dein Standpunkt? Darf ich Ihnen jetzt diesbezüglich ein schönes Bild bezüglich dieser Wahrheit zeigen? Ein schönes Bild aus der Schrift. Johannes 1, Vers 37 bis 39. Nachdem Johannes der Täufer seine 2 Jünger mit den Worten, siehe, das ist Gottes Lamm, auf Jesus hingewiesen hatte, lesen wir von diesen 2 Jüngern in Vers 37 von Johannes 1. Und die 2 Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Diese 2 Jünger, das Johannes, traten in diesem selben Moment in die Nachfolge Jesu. Und jetzt geschieht etwas Besonderes. Achten Sie jetzt darauf, ja? Als diese 2 Jünger nun dem Herrn nachfolgen, sie folgen ihm nach, buchstäblich, sie laufen ihm nach, ja? Und der Herr dies bemerkte, drehte er sich um und sprach zu ihnen, Vers 38 von Johannes 1, was sucht ihr? Achten Sie jetzt drauf, ja? Diesen Wortwechsel. Was sucht ihr? Was gaben nun die 2 Jünger ihm zur Antwort? Auch Vers 38 von Johannes 1. Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi. Das heißt übersetzt, Meister, wo ist deine Herberge? Deine Herberge. Seht, die hätten auch das so machen können. Herr, wir folgen dir jetzt nach. Wir zeigen dir, wo wir zu Hause sind, dass du mitkommst. Wir zeigen dir unsere Herberge. Sehen Sie, das hat mich in diesem Zusammenhang ganz neu getroffen. Herr, wo ist deine Herberge? Wo ist dein Ort? Wo wohnst du? Wo bist du in diesem Moment? Sie trachteten danach, den Ort aufzusuchen, wo Jesus sich in diesem Moment aufhielt. Sie wollten sich dorthin begeben, wo er sich bereits eingefunden hatte. Sie hatten ein Ziel vor Augen. Welches Ziel? Die Stätte zu finden, wo sie Jesus Christus antreffen würden. Und Jesus, was hat er ihnen zur Antwort gegeben? Meister, wo ist deine Herberge? Fragten sie. Meister, wo bist du im Moment? Jesus gibt ihnen die einfachste, aber einleuchtendste und beste Antwort, die es gibt. Vers 39, kommt und seht. Oh, ich sage Ihnen, wenn Sie im Geiste diesen Aufruf Jesu hören, komm und sieh, dann stehen Sie sehr nah am Herzen Jesu Christi. Komm und sieh, ich zeige dir, wo ich bin. Und dann heißt es von den Jüngern, Vers 39, und sie kamen und sahen's. und blieben diesen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Meine Brüder und Schwestern, ein herrliches Bild haben wir hier von echter praktischer Nachfolge. Ich hoffe, dass das in Ihr Herz reingeht. Das müssen Sie sich wirklich zu Herzen nehmen. Praktische Nachfolge bedeutet immer in erster Linie, das Seine zu suchen, nach seinem Anliegen zu fragen, seinen Willen zu erforschen, seine Position zu ergründen. Wenn wir das mehr täten, im praktischen Leben, in allen Fragen, unsere Nachfolge wäre lebendiger, realer, herrlicher und überzeugender. Denn wir sind nicht überzeugend, nicht wahr? Wir sind nicht überzeugend, zuweilen. Seht euch nochmals die Jünger an. Indem sie genau wissen wollten, wo Jesus sich aufhielt, fanden sie ihn und blieben diesen Tag bei ihm. Und jetzt achten Sie noch, was da weiter noch steht. Es war um die 10. Stunde. Was ist die 10. Stunde? Laut Elberfelder Studienbibel liegt die 11. Stunde 2 bis 3 Stunden vor Sonnenuntergang. Es ging hier gegen Abend. Gegen Abend kamen sie an in der Herberge, wo Jesus war. Und sie blieben bei ihm. Die Nacht. Sie blieben bei ihm. Meine Brüder und Schwestern, es ist doch schon längst, das wissen wir, der Abend der Weltgeschichte über uns hereingebrochen. Es ist deshalb mehr denn je lebensnotwendig, genau zu erforschen, wo der Herr ist. In deinem Leben, wo er jetzt ist, wie er denkt über das, was du tust, wo seine Position ist, wie er die Sache sieht. Trachte danach, das zu erkennen und finde ihn und bleibe bei ihm, denn es will Abend werden. Nur diejenigen, die wirklich konsequent immer wieder neu diesen Weg gehen, werden den Herrn finden und bei ihm sein. Das ist praktische Nachfolge. Ist das klar? Wir singen den Chorus, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen, ja? Jetzt haben wir gleich eine Antwort gegeben. Haben Sie das erfasst? Wir haben jetzt 2 Punkte besprochen. Was ist praktische Nachfolge? Und vielleicht ist uns das irgendwie nicht so genehm gewesen. Aber Sie haben jetzt gesungen, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Also haben Sie es bejaht. Dritter Punkt. Was ist praktische Nachfolge? Jetzt kommt etwas, was vielleicht auch ein bisschen schmerzt, aber es ist einfach so. Praktische Nachfolge Jesu bedeutet, auf jegliche irdische Sicherheiten zu verzichten. Auch wenn es Ihnen jetzt gut geht, darüber rede ich nicht, das ist der Segen des Herrn. Aber Sie müssen bereit sein, alles fallen zu lassen. Ich will Ihnen das lesen, ja? Lukas 9, Vers 57 bis 58. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm, zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Nachfolge, ja? Ich bin bereit. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Er war schon bei Jesus. Er folgte ihm schon. Er gehörte zu ihm. Und hier kommt dann die Bestätigung von ihm. Ich möchte das, ja? Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben. Die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Mit dieser Antwort gab der Herr klar zu erkennen, dass Nachfolge Jesu nicht eine Art Bürgschaft für ein ruhiges und gefahrloses Leben ist, auch keine universale Versicherung gegen alle Widerwärtigkeiten des Lebens. Jesus sagt es diesem Mal ganz klar: Der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt. Mit anderen Worten, wenn du wirklich in meine Nachfolge trittst, ja? Wenn du das tust, dann wirst du mit Unsicherheiten in diesem Leben rechnen müssen. Aber warum überhaupt, können wir uns fragen? Warum gibt der Herr denen, die sich entschlossen haben, ihm zu folgen, nicht eine absolute, hundertprozentige Sicherheit für alle Belange des Lebens? Warum nicht? Warum nicht? Ich meine, das könnte uns doch geben als Lohn, dass wir ihm folgen. Warum gibt er uns nicht eine Sicherheit, die uns verspricht, dass nichts Widerwärtiges, nichts Böses, nichts Ungereimtes über unser Leben hereinbricht? Warum nicht? Die Antwort ist so einfach. Täte er das, dann würden wir binnen kurzer Zeit ohne Jesus auskommen. Ohne ihn. Wir bräuchten ihn nicht mehr. Stellt euch einmal vor, wir hätten wirklich für alle Belange des Lebens hundertprozentige Zusicherungen und Sicherheiten vom Herrn. Es würde nie die Möglichkeit bestehen, dass wir in irgendeiner Weise in Schwierigkeiten kämen. Würden wir nicht in Bälde den Herrn vergessen? Denken Sie in diesem Zusammenhang an den weisen Agur im Buch der Sprüche. Der hat einmal Folgendes gebetet. Sprüche 30, 8 bis 9. Reichtum gib mir nicht. Ich könnte sonst, wenn ich zu satt würde, flögen und sagen, wer ist der Herr? Der hat es erfasst, nicht wahr? Das ist ein Spiegel, so sind wir alle. Meine Brüder und Schwestern, wenn Jesus Christus uns in seine Nachfolge ruft, gibt es nur eine Sicherheit. Und das ist Jesus selbst in Person. Alles Weitere müssen wir einfach auf uns zukommen lassen, über uns kommen lassen, wie es uns beschieden ist. Das ist praktische Nachfolge. Also wir müssen alles loslassen, alle Sicherheiten, alles, was wir haben. Wir müssen bereit sein, Jesus wirklich zu folgen, um jeden Preis. Ja, da kann ja jetzt jemand fragen, bin ich dann einfach so meinem Schicksal ausgeliefert? Natürlich nicht, natürlich nicht. Wenn wir wirklich erfassen, was es bedeutet, dass der Herr selbst unsere Sicherheit ist, da werden wir zwar, wie alle anderen Menschen in dieser Welt, wir werden Widerwärtigkeiten und Unannehmlichkeiten schmecken und ertragen müssen. Das ist einfach so. Aber wir Christen werden dabei eine Erfahrung machen, die der Ungläubige, der Weltmensch nie machen kann. Welche Erfahrung? Dass in allen Widerwärtigkeiten, so schlimm sie auch sind, eine starke Hand ist, die da ist, die mit uns mitgeht. Die starke Hand unseres Heiland. Denken Sie an Psalm 23, habe ich schon oft zitiert in diesem Zusammenhang. Und wenn ich schon gehe durchs finstere Tal, ja? Ich werde nicht über das finstere Tal hinweggehoben. Ich gehe durch, aber du tröstest mich. Beweis, dass das so ist, Paulus. Was hat Paulus gelehrt? Was hat er gelehrt? Hat er gelehrt, wenn ihr Jesus Christus in euer Leben aufgenommen habt, dann habt ihr absolute Sicherheit in allen Belangen. Das heißt, es wird euch kein Stolperstein auf dem Weg liegen. Hat er das gelehrt? Sehen Sie, der Paulus hat ja am meisten Trübsale erdulden müssen, die ein Evangelist erdulden kann. Ich denke, es keiner hat mehr erlebt als Paulus. Aber was schreibt er? 2. Korinther 4, Vers 8 bis 11. Wir werden von allen Seiten bedrängt, doch nicht erdrückt. Wir zagen wohl, doch wir verzagen nicht. Wir werden verfolgt, aber nicht von Gott verlassen. Wir werden zu Boden geworfen, doch nicht getötet. Auf Schritt und Tritt tragen wir das Sterben Jesu an unserem Leib umher, damit sich auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbare. Denn im Dienst Jesu geraten wir mitten im Leben beständig in des Todes Rachen, damit auch sich das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbare. Das war die Albrecht-Übersetzung von 2. Korinther 4, 8 bis 11. Paulus sagt jedoch ganz klar, dass das Leben eines Kindes Gottes zwar oft geschüttelt und gerüttelt sein kann, aber Gott lässt es nie los. Das ist die Sicherheit, die wir haben. Meine Brüder und Schwestern, ich frage uns alle, wollen wir nicht diese Wahrheit heute wieder neu annehmen und akzeptieren? Wenn wir es tun, dann stehen wir damit in der praktischen Nachfolge Jesu. Viertens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, von allen menschlichen Banden losgelöst sein, die uns hindern könnten in der Nachfolge. Lesen Sie mit mir Lukas 9, Vers 59 und 60. Und Jesus sprach zu einem anderen, folge mir nach. Er ruft in die Nachfolge, ja? Der aber sprach, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Nun, wir kommen hier auf ein ziemlich heikles Thema zu sprechen. Aber fragen wir uns zunächst einmal, was hat der Herr mit dieser Antwort gemeint? Hat er wirklich diesem Mann verboten, seinen Vater zu begraben. Also wissen Sie, es gibt Ausleger, die sagen, dass der Vater gar noch nicht gestorben war, dass das damals so üblich war. Man sagte ja, ich bleibe zu Hause, um meinen Vater zu begraben. Das heißt, er ist jetzt sehr alt, er kann demnächst sterben. So lange bleibe ich zu Hause. Ja? Das ist eine Auslegung. Wir müssen annehmen, dass Jesus, als er diese Aussage tat, sie auch so meinte. Ich denke, wir müssen jetzt nicht da lang vordergründig eine andere Bedeutung suchen. Er hat das einfach so gesagt. Lass die Toten ihre Toten begraben. Aber natürlich hat er damit etwas gemeint, ja? Etwas ganz Besonderes. Und er wollte wirklich damit sagen, geh du nicht mehr nach Hause, bleib du jetzt hier. Das hat er sicher gemeint. Aber was ist jetzt die tiefe Bedeutung dieser Aussage Jesu? In dieser Antwort des Herrn liegt eine überaus wichtige Ermahnung für jeden Christen, der es ernst meint mit der Nachfolge. Indem Jesus hier sagt, und jetzt kommt die tiefe Bedeutung, ja? Indem Jesus hier sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes, spricht er über die geistlich Toten, die damals noch im Hause dieses Mannes lebten, der in die Nachfolge gerufen wurde. Er war wahrscheinlich der Einzige aus diesem Haus, der Jesus gefunden hatte, der bereit war, ihm nachzufolgen. Er war der Einzige, der zum Leben gekommen war. Und Jesus sagt ihm, lass die Toten begraben. Mit anderen Worten, lass die geistlich Toten in deinem Hause die Toten begraben. Man könnte die Worte auch so formulieren. Lass die geistlich Toten ihre Toten begraben. Lass sie, die noch nicht in meine Nachfolge gerufen wurden, sondern noch im geistlichen Tode verharren, diese Arbeit tun. Du aber! Gehe und verkündige das Reich Gottes. Jetzt kommt die Frage, warum? Warum hat er das so scharf gesagt? Es ist ganz einfach. Weil er wusste, dass dieser Mann, wenn er wieder zurück in sein Vaterhaus gehen würde, wo nur geistlich Tote wohnten, das Licht war noch nicht da, dass dieser Mann dann in der Gefahr stehen würde, zurückzufallen. Wie leicht könnte er in das geistliche Leben, das geistliche tote Leben zurückfallen. Und deshalb sagt Jesus zu ihm, du musst jetzt in diesem Moment kompromisslos in die Nachfolge treten, sonst geht's schief. Oder es, um es anders zu sagen, du musst dich jetzt von allen fleischlichen Banden lossagen. Wir werden hier mit einer ernsten Wahrheit konfrontiert, denn wie oft schon sind Jünger und Jüngerinnen Jesu, die eine klare Entscheidung getroffen hatten, eines Tages in den alten fleischlichen Trott zurückgefallen. Warum? Weil von irgendwoher aus ihrer alten Umgebung starke Kräfte an sie zogen. Da ist beispielsweise ein junger Mann. Er hat sich gründlich bekehrt. Er ist fest entschlossen, allem Fleischlichen abzusagen. Er ist entschlossen, ein rechter Nachfolger Jesu Christi zu werden. Aber ach, da ist ein Elternhaus, wo nur geistlich Tote wohnen. Es ist noch kein Licht da. Und jedes Mal, wenn er daheim ist, wird derart an ihm gezerrt und gezogen, dass er manchmal nicht mehr weiß, wie er sich verhalten soll. Trotz dieser enormen Kämpfe sucht er aber immer wieder, sehr regelmäßig, dieses Elternhaus auf. Und was geschieht? Seine anfänglich so überzeugte Haltung wird allmählich schwächer und schwächer, bis er eines Tages den Druck nicht mehr standhalten kann und geistlich einen großen Rückfall erlebt. Was ist hier nun geschehen? Wer ist hier schuld? Nicht wahr? Der Herr ist schuld. Gott ist schuld. Der hat ihm zu wenig Kraft gegeben, unter diesen geistlichen Toten zu überwinden. Ist das so? Der Herr ist nicht schuld. Er ist schuld. Warum? Er hätte sich schon längst sagen müssen, hier gehöre ich nicht mehr. Ich werde diesen Ort nur dann noch aufsuchen, wenn es wirklich nicht anders geht. Es besteht ja noch das Gebot, Ehre Vater und Mutter. Das will ich auch beherzigen. Aber in dem Rahmen, dass es mein geistliches Leben nicht antastet. Ist das klar? Es ist ein Unterschied. Bitte nehmen Sie das zu Herzen. Es ist ein Unterschied. Ob ich durch Gott selbst in eine Umgebung gestellt bin, wo nur geistlich Tote sind. Oder ob ich freiwillig eine solche Umgebung immer wieder aufsuche, obwohl dies nicht nötig wäre. Wenn ich freiwillig mit dem Feuer spiele, werde ich mich unweigerlich verbrennen. Es kommt der Moment, da verbrenne ich mich. Wenn ich ohne jegliches Zutun meinerseits mit Feuer in Berührung komme, dann ist der Herr mächtig genug, mich unversehrt von da wieder wegzuholen, wie er das mit den Freunden des Daniel getan hat. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Die Flamme soll dich nicht versengen. Das tut der Herr. Das tut er immer dann, wenn wir ohne unser Zutun in solche Umstände geraten. Aber wehe uns, wenn wir uns selbst in solche Umstände manövrieren. Wehe uns, wenn wir uns selbst aus freien Stücken zwischen geistlich Toten niederlassen, obwohl es nicht nötig wäre, dann haben wir nicht mehr viel zu erwarten. Und ich denke, das ist ein Wunderpunkt bei vielen Kindern Gottes. Sie haben sich bis heute nicht völlig losgesagt von menschlichen, fleischlichen Banden, obwohl sie merken, diese Bande hindern mich in der Nachfolge. Jedes Mal, wenn ich da gewesen bin, bin ich einen Schritt rückwärts gegangen. Und sie kommen nicht weiter. Und sie fallen mit der Zeit in den alten Schlendrian zurück. Ich glaube, dass wir hier ein ganz ernstes, unverstandenes Wort Jesu zitieren müssen. Hier, Lukas 14, 26. Ein Wort, da haben sich viele Christen fühlten sich angestoßen. Das heißt, es war für sie anstößig. Warum sagt der Herr das, nicht wahr? Da sagt er, wenn jemand zu mir kommt und nicht hasst seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, da kann ich mein Jünger sein. Ja, die Frage ist immer wieder die gleiche. Muss ich meine Familie hassen? Muss ich meine Eltern hassen? Mein Fleisch und Blut? Das geht doch nicht, meine Brüder und Schwestern. Der Herr hat hier keine andere Möglichkeit, als es uns so zu sagen, dass wir endlich verstehen, worum es geht. Worum geht es? Wir müssen nicht unsere Familie, unsere Eltern hassen. Wir müssen, wenn es sich hierbei um geistlich Tote handelt, dann müssen wir deren geistlichen Zustand hassen. Das müssen wir hassen. Wir müssen das tote Leben hassen, in dem sie noch stehen. Wir müssen uns mit aller Gewalt von dem abwenden, in dem sie noch stehen. Wir müssen den trostlosen Zustand, in dem sie noch verkehren, das geistlich tote Leben, das sie noch leben, von ganzem Herzen hassen, das müssen sie hassen. Wie Gott die Sünde hasst, aber der Sünder liebt, müssen sie das geistlich Tote hassen, aber nicht den Menschen, der darin ist. Und was ist das? Was bedeutet das? Das geistlich tote Leben, in dem sie noch leben, hassen. Das bedeutet, praktisch gesehen, dass sie sich von Zeit zu Zeit distanzieren müssen. Sie können nicht einfach, mir dir nicht, mit diesen Menschen verkehren, auch wenn es die eigenen Eltern sind. Hier müssen sie abwägen. Ehre Vater und Mutter, du sollst Gott mehr gehorchen als Menschen. Wir müssen um Jesu Willen uns von allen menschlichen und fleischlichen Banden lösen. Wir müssen uns mit Gewalt da losrücken, wo der verwesende Geruch des geistlichen Todes herrscht. Verstehen wir uns? Das ist praktische Nachfolge. Das ist hart, aber es ist wahr. Einmal sehen sie vor Jesus und dann werden sie sagen, ja, die Niederlagen, die ich immer wieder gefallen bin. Das ist, schuld sind die Eltern, die haben sich ja nie bekehrt. Oder mein Bruder, meine Schwester. Dann wird der Herr vielleicht fragen, warum hast du so viel da mit ihnen verkehrt, Gemeinschaft gehabt? Fünftens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, von der Vergangenheit losgelöst zu sein. Dieser Punkt scheint sehr verwandt zu sein mit dem vierten Punkt, den wir jetzt behandelt haben. Aber trotzdem möchte ich hier noch einige andere neue Gedanken weitergeben. Lukas 9, 61 und 62. Lukas 9, 61, 62. Ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen. Das ganze Lukas Kapitel 9, die Verse, die wir gelesen haben, es geht alles über Nachfolge. Können wir uns so gut vorstellen, das sind die Jünger und andere und Jesus hat vielleicht über Nachfolge gesprochen und jetzt kommen sie und sagen, ja Herr, wir wollen das. Und in diesem Kontext jetzt auch dieser Mann, ja. Ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir, zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind. Jetzt kommt das bekannte Wort, das kennen Sie alle. Jesus sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Es wird hier nicht gesagt, dass es sich hier um geistlich Tote handelt. Jesus spricht hier nicht über Tote, ja? Wie das in unserem vorigen Beispiel der Fall gewesen ist. Nein, vielleicht handelt es sich hier um gläubige Israeliten, die also gemäß des alten Bundes gläubig gewesen waren, denen in diesem Moment nichts auszusetzen war. Aber dennoch wollte der Herr nicht, dass dieser Mann noch einmal nach Hause gehen würde. Warum? Nun, wie ich bereits sagte, es handelt sich hier nicht um ein geistlich totes Haus. Aber es handelt sich hier um den Ort, wo für diesen Mann, falls er zurückgehen würde, die ganze Vergangenheit wieder lebendig werden könnte. Das wusste Jesus. Sonst hätte er nicht gesagt, wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Mit anderen Worten, du wirst jetzt in die Nachfolge treten, dann gehe nicht mehr zurück, gehe nicht mehr zurück. Jesus wusste, dass diesem Mann, würde er tatsächlich zurückgehen, dass er in diesem Moment, wenn er wieder eintritt in dieses Haus, mit der ganzen Vergangenheit konfrontiert würde. Und das ist uns heute gegeben als ein Bild. Was bedeutet das für uns? Nun sehen Sie, in der Vergangenheit dieses Mannes hat er sich vieles abgespielt, Gutes und Schlechtes. Und all dies würde vor dem geistlichen Auge dieses Mannes wieder zu neuem Leben erwachen, würde er wirklich diesen Ort wieder aufsuchen. Und das ist so eine wichtige Botschaft an uns. Wenn wir wirklich konsequent in der praktischen Nachfolge Jesu stehen wollen, dann müssen wir mit jeder Vergangenheit, ob diese nun gut oder schlecht gewesen ist, vollkommen abgeschlossen haben. Es gibt Christen, die gehen einen Schritt vorwärts und zwei zurück. Der eine Schritt tut im Glauben, näher zu dir, Jesus. Und während sie diesen Schritt tun, denken sie an das, was gewesen ist. Ich will Ihnen jetzt kurz Beispiele geben, was das sein kann. Und indem Sie das wieder erwägen und überdenken und darin rühren, fallen Sie zurück und kommen nicht weiter. Ja, was kann das sein? Nun ja, wir wissen alle, alte Sünden, nicht wahr? Alte Sünden. Es gibt leider Christen. Sie werden nicht fertig mit alten Sünden, obwohl diese längst vergeben sind und weggetan sind. Es wird an der Zeit, und ich möchte das ganz klar sagen, dass wir hier endlich mündig werden. Verzeihen Sie mir den Ausdruck, aber immer wieder die Seelsorge, nicht wahr? Da kommt jemand, ja, ich habe vor Jahren das und das getan und das und das. Ja, haben Sie das dem Herrn gesagt? Haben Sie Vergebung erlangt? Ja, habe ich. Haben Sie es auch, wo es nötig war, von Menschen in Ordnung gebracht? Ja, habe ich. Ja, warum reden Sie da noch drüber? Ach, es plagt mich so. Wir müssen endlich klar sehen, der Teufel hat immer die größte Freude, wenn er eine Jauchegrube, die längst zugedeckt ist, öffnen kann, dass der ganze Gestank wieder hervorkommt. Und wir fallen darauf ein. Wissen Sie, was Jesaja 38, Vers 17 sagt? Siehe, um Trost war mir sehr bange, spricht hier der Prophet. Aber jetzt kommt ein herrliches Wort. Du aber hast dich meiner Seele herzlich angenommen, dass sie nicht verdürbe. Denn du wirfst alle meine Sünden hinter dich zurück. Hört ihr gut, was hier geschrieben steht. Jesus Christus, aufgrund von Golgatha, will nicht nur deine Sünden vergeben, sondern er wirft sie hinter sich. Was bedeutet das? Wenn ich meine Uhr jetzt nehme und ich werf die hinter mich an die Wand, dann bedeutet das, ich will sie nie mehr sehen. Sie läuft nicht gut, sie ist immer kaputt, ich werfe sie hinter mir und weg damit. Ich will sie nicht mehr sehen. Das tut Jesus mit deinen Sünden, das hat er getan mit deinen Sünden. Er hat sie weggenommen und hat sie hinter sich geworfen. Sehen Sie, der Weg war so, Neues Testament, er warf all unsere Sünden auf ihn. Nein, das ist Jesaja 53, ja, er warf all unsere Sünden auf ihn. Und dann Neues Testament, er hat diese Sünden in seinem eigenen Leibe ans Kreuz hinaufgetragen. Und er hat gebüßt, er hat geblutet, er ist gestorben. Und dann sind alle Sünden hinter ihm weggeworfen worden. Das heißt, so wie Michael es sagt, ins Meer, da wo es am tiefsten ist. Mit anderen Worten, Gott hat beschlossen, er möchte nie mehr deine Sünden sehen. Und was machst du? Was machst du? Wir sehen die Sünde immer wieder an. Wir gucken diesen Schmutz immer wieder an. Wir beschäftigen uns immer wieder neu mit diesen Dingen, von denen Gott gesagt hat, ich blicke nicht mehr hin. Aber wir blicken hin auf Dinge, die vorbei sind, die vergeben sind, die gereinigt sind. Warum tun wir das? Oh, ich fühle mich so schwach. Ach, der Teufel, er zeigt mir das immer. Wir müssen endlich sagen, so, fertig, Schluss. Golgatha ist geschehen. Die Sünde ist vergeben. Ich stelle mich jetzt Im Glauben auf Tatsachen. Was ist eine Tatsache? Tatsache ist, dass diese Sünde vergeben ist, weg ist, dass Gott sie hinter sich weggeworfen hat und er sieht sie nicht mehr und ich sehe sie auch nicht mehr. Das ist Glauben. Die freudigen Pfeile des Bösen müssen wir mit dem Schild des Glaubens aufhalten. Wir müssen nicht warten, bis sie tief in die Seele eingedrungen sind. Dann ist es zu spät. Du musst Stellung beziehen und sagen, nein, der Sieg ist da. Ich habe Vergebung erlangt. Micha 7, Vers 19. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Ja, das tut er mit jeder Sünde, jeder neuen Sünde, die wir ihm bußfertig bringen. Aber das hat er auch mit jeder Sünde getan, die wir ihm bußfertig gebracht haben. Wollen wir das endlich glauben? Ja, wenn wir jetzt über christliche Vergangenheitsbewältigung reden, dann geht es natürlich nicht nur darum, endlich einmal der alten vergebenen Sünde nicht mehr zu gedenken. Da gibt es noch etwas. Muss ich das noch ansprechen? Dann geht es auch darum, die sogenannten schönen Erlebnisse und Erfahrungen des alten Lebens zu vergessen. Ich weiß, nicht jeder macht das. Aber es gibt solche, die das tun. Christen, die in einer Art sündigen Wehmut, an Zeiten zurückdenken. Zeiten, wo sie vielleicht noch unbekehrt waren. Dass sie an diese Zeiten zurückdenken und denken über das Schöne, was sie dann erlebt haben. Und oft hört man, das habe ich auch schon gehört, ach ja, es ist halt doch schön gewesen. Also meine Brüder und Schwestern, so wie wir alte vergebene Sünden endgültig einfach beiseite lassen müssen, sie sind weg, müssen wir es auch mit den sogenannten positiven Sachen des alten Lebens tun. Denn in Wahrheit gibt es keine positiven Sachen im alten Leben. Denkt einmal an das Volk Israel. Gerade so eine Sache wurde denen schrecklich zum Verhängnis. Nachdem Gott Israel mit großer Hand aus Ägypten geführt hatte, sie haben das Manna bekommen. Gott hat sie versorgt, hatten sie kein Fleisch. Sie waren unzufrieden und sie jammerten. Und das muss Gott gekränkt haben. Ich kann das nicht anders sagen. Sie jammerten. 4. Mose 11, Vers 5. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. 4. Mose 11, Vers 5. Oh, wir denken zurück. Ach, was hatten wir da dort doch schön, nicht wahr? Da hatten wir alles. Und jetzt? Und das, nachdem Gott sie mit großer Hand durch Ägypten ausgeführt hatte, durchs Rote Meer. Das tut mancher Christ auch. O Herr, ja, ich bin dein Kind, aber weißt du, früher ging es mir schon besser. Als ich noch diese Stelle hatte damals, die ich um deinetwillen aufgegeben hatte, da ging es mir besser, da hatte ich mehr Geld und so weiter und so weiter. Wer so denkt, redet und handelt, ist kein Nachfolger Jesu. Praktischer Nachfolger Jesu bedeutet, an dem Pflug zu stehen und vorwärts zu gehen, durch den Acker zu gehen, zu arbeiten und nicht mehr rückwärts zu blicken. Es ist für uns sehr verhängnisvoll, wenn wir immer wieder in sogenannte vergangene guten alten Zeiten schwelgen. Es wird unseren inneren Menschen sehr schaden und wir werden nie zu einer echten, praktischen Nachfolge Jesu kommen. So, wir haben 5 Aussagen des Herrn Jesus in Bezug auf praktische Nachfolge behandelt. Ich will sie noch einmal kurz wiederholen. Erstens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, ihm, dem Herrn Jesus, exklusiv nachzufolgen. Zweitens, praktische Nachfolge Jesu bedeutet, immer und in erster Linie das Seine zu suchen, nach den Anliegen des Herrn zu fragen, seinen Willen zu erforschen. Drittens, praktische Nachfolge. Jesus bedeutet, auf jegliche irdische Sicherheiten zu verzichten. Viertens, praktische Nachfolge. Jesus bedeutet, von allen menschlichen Banden losgelöst zu sein, die uns hindern könnten in der Nachfolge. Und fünftens, praktische Nachfolge. Jesus bedeutet, von der Vergangenheit losgelöst zu sein. Nächsten Sonntag haben wir noch 2 Aussagen Jesu in Bezug auf praktische Nachfolge. Eine davon ist die wichtigste. Und ich glaube, Peter Malga hat das kurz gelesen. Wer nicht täglich sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist mein nicht wert. Und da gibt es noch eine, die möchte ich zuvor behandeln. Und dann am Schluss, nächsten Sonntag, möchten wir auch noch über den Lohn der Nachfolge sprechen. Amen.
Sie hörten soeben den ersten Teil des Themas »Die praktische Nachfolge Jesu« von Marcel Malgo. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!